Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast. Folge 25, Gebäudeabschreibung, voll abnutzen. Und ich freue mich sehr, Anita Dormeier neben mir sitzen zu haben. Hallo Anita.
Ich freue mich, lieber Kevin. Wir haben wieder eine tolle Lösung oder eine tolle Folge vor uns.
Auf jeden Fall. Unsere treuen Zuhörer kennen ja auch unsere Folge bereits zur optimalen Abschreibung, wo wir uns wirklich schwerpunkttechnisch auf bewegliche Wirtschaftsgüter konzentriert haben. Und da haben wir auch versprochen, dass wir die Gebäude nicht vergessen haben. Und das holen wir heute nach. Und wir möchten gerne euch und Ihnen nochmal einen Einblick in die Gebäudeabschreibung geben.
Ja, Gebäude ist ja was Tolles, was die Gestaltung auch angeht, zumindest wenn man es vermietet. Das wäre natürlich schon irgendwo Voraussetzung oder eben auch für betriebliche Zwecke nutzt. Vielleicht geht es ja um Ihr eigenes Büro beziehungsweise um das Arbeitszimmer. Auch da kann man über diese Dinge nachdenken. Wie kann ich denn die Abschreibung in Gebäudefällen richtig ordentlich beim Finanzamt zur Geltung bringen?
Auf jeden Fall ist das aber auch ein Feld, wo wir wirklich viel beraten können, gestalten können und wirklich mit dem Mandanten in den Dialog treten, um wirklich das optimale Ergebnis für einen Mandanten zu finden.
Ja, man hat ja auch immer den Gesetzgeber in der Rückhand, denn der Gesetzgeber möchte ja vor allen Dingen, dass neue Wohnungen geschaffen werden. Das ist so ein erklärtes Ziel und das kann man ja auch verstehen. Und aus dem Grund hat er in den letzten Jahren sehr, sehr viel im Zusammenhang mit Gebäudeabschreibungen neu geregelt. Das Erste, was schon mal wirklich sehr, sehr großzügig geworden ist, wir haben, egal ob betrieblich oder privat, wir haben nun eine Nutzungsdauer von 33 Jahren. Seit vielen Jahren mussten wir immer mit 50 Jahren arbeiten. Gebäude waren eben, egal wie alt wirklich, grundsätzlich auf 50 Jahre abzuschreiben. Und so ist es natürlich jetzt schon ein erster Schritt in die Steuergestaltung, in die Verbesserung. Wir nehmen jetzt vor 3%. 3% gibt es aber nicht für alles, da muss ich Sie wieder enttäuschen. Das gibt es nur für Gebäude, die nach dem 31.12.2022 fertiggestellt worden sind.
Jetzt, wo wir schon über die Nutzungsdauer sprechen, lass uns doch vielleicht einen Schritt noch weiter zurückspulen. Wie sieht das denn mit der Bemessungsgrundlage für die AFA auf oder für die Anschaffungskosten? Es gibt doch mit Sicherheit Positionen, die es gilt zu berücksichtigen oder gar zu kürzen, weil ich jetzt zum Beispiel ganz flach darüber nachdenke, dass ich einen Grund und Boden zum Beispiel ja grundsätzlich nicht abschreiben darf.
Ja, das ist immer wieder ein Thema. Seit Jahren auch das übrigens ein Streitthema. Wie hoch ist denn der Grund- und Bodenanteil? Den möchte man ja möglichst klein halten, damit eben das Gebäude auch so ordentlich abgeschrieben werden kann. Aber das, wie schon erwähnt, ein Streitfaktor mit der Finanzbehörde. Es gibt hier eine sogenannte Arbeitshilfe. Wer den Begriff Arbeitshilfe hört, da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, ist eine Hilfe zugunsten der Finanzbehörde. Hier wird mit einer Berechnung in einer Excel-Liste der Grund und Boden relativ hoch angesetzt. Man nimmt hier die sogenannten Bodenrichtwerte. Und spätestens seit der Grundsteuer wissen wir, dass die nicht unbedingt klein sind. Das sind schon hohe Werte. Und so bleibt oft für das Gebäude, gerade gebrauchte Gebäude, nicht mehr allzu viel übrig für die Abschreibung.
Jetzt haben wir ja den Kaufpreis sozusagen schon reduziert um den Boden, Grund und Boden. Welche weiteren Positionen würden wir noch bei den Anschaffungskosten mitzählen wollen?
Bei den Anschaffungskosten, grundsätzlich geht es ja hier auch um Notar etc., um das Vermessungsamt vielleicht noch, um den Eintrag eben oder eben auch um das Finanzamt. Wir denken an die Grunderwerbsteuer. Das muss natürlich alles mit einbezogen werden, zum Teil dann auch aufgeteilt werden auf den Grund- und Boden- und Gebäudeanteil. Und da gibt es durchaus Kosten, die sind voll und ganz auch dem Grund und Boden zuzurechnen. Zum Beispiel, wenn es um die Grundsteuer ginge oder um Grundgebühren, die sich rein auf den Grund und Boden beziehen.
Jetzt hast du uns ja vorhin schon über die Nutzungsdauer aufgeklärt und auch uns schon erzählt, dass wir jetzt nicht mehr diese 50 Jahre haben, sondern in der Regel von den 33 Jahren sprechen. Aber du hast ja auch die Bedingung genannt, dass die Anschaffung oder die Neuerstellung oder Neubau des Gebäudes bis 2022 erfolgen muss. Das heißt, wenn ich ein altes Gebäude kaufe, dann habe ich ja erstmal nichts davon.
Wenn man ein altes Gebäude erwirbt, dann ist man weiterhin bei diesen 50 Jahren. Das ist ganz klar, nur für die fertiggestellten, für die neu errichteten Gebäude würde es dann um die 33 Jahre gehen. Ansonsten muss ich mit 50 Jahren Vorlieb nehmen. Aber es könnte auch sein, dass die 33 Jahre in Ihrem Fall vielleicht gar nicht mal so günstig sind. Und da wird kräftig wieder gestritten mit der Finanzverwaltung und das schon wieder seit einigen Jahren. Man möchte gerne eine kürzere Nutzungsdauer ansetzen. Das wäre das Thema. Hier sieht der Bundesfinanzhof viele, viele Möglichkeiten vor. Ja, aber was macht die Finanzverwaltung? Akzeptiert nur einen Gutachter, der definitiv die wirkliche Nutzungsdauer festlegt. Und das macht kaum ein Gutachter. Kaum ein Gutachter würde wirklich eine echte steuerliche Nutzungsdauer darlegen. Ja, muss man sich das gefallen lassen? Das ist immer die große Frage. Es gibt wieder Lösungen. Aktuelle Lösung. Und diese aktuelle Lösung lautet, man sollte unbedingt vor das Finanzgericht ziehen. Die Finanzverwaltung wird diese Gutachten oder eben anderweitige Berechnung nach wie vor ablehnen. Da muss ich Sie enttäuschen. Aber wir haben in der letzten Zeit 3 Finanzgerichtsurteile, die sind alle zugunsten der Steuerpflichtigen ausgegangen. Und darum würde ich natürlich raten, wenn Sie da die Verantwortlichen hätten, unbedingt den Fall gerichtlich durchstreiten, so wäre eine kürzere Nutzungsdauer eben ansetzbar.
Finde ich auch nur fair, weil klar verstehe ich den Gedanken, dass man sagt, wir wollen neue Gebäude schaffen und neue Wohnfläche schaffen, deswegen fördere ich das mit dieser Nutzungsdauer. Aber was geht denn mit jungen Familien, die vielleicht bestehende Häuser kaufen und dann hätten sie nicht die Möglichkeit, wenn sie das weiter vermieten wollen. Klar, ich muss Einkünfte damit erzielen, das steht klar, außer Frage, dass ich das eben dann absetzen kann oder eben die kürzere Nutzungsdauer wählen kann. Finde ich gut, dass die Finanzgerichte da versuchen nachzuziehen. Ich bin gespannt, wenn das in höhere Instanzen geraten sollte, ob dann auch der Gesetzgeber irgendwann mitzieht.
Ja, der Bundesfinanzhof hatte ja schon mal entschieden, aber die Finanzverwaltung hat es wieder mal nicht akzeptiert. Das ist leider bis dato auch nicht ordentlich gesetzlich geregelt worden. Und so bleibt es ein Streitfall vor dem Finanzgericht.
Jetzt vorbereitet, dass wir schon diesen Streitfall vielleicht haben könnten im Fall der Fälle, haben wir aber noch weitere Abschreibungsmöglichkeiten. Neben der linearen Abschreibung, was haben wir da noch für Möglichkeiten?
Ja, ganz tolle Möglichkeiten, die in den letzten 2 Jahren sehr, sehr stark verbessert worden sind. Hier hat man wirklich ein vermietetes Gebäude sehr, sehr stark gefördert. Und wir haben da ja schon seit längerer Zeit die Mietsonderabschreibung bekommen. Diese Mietsonderabschreibung gilt nur, wenn wirklich neue Wohnungen errichtet werden. Also Neues muss gebaut werden, es muss gewohnt werden und es muss entgeltlich vermietet werden. Das haben wir schon seit 2020, aber mit dem Bauantrag, hier gilt der Bauantrag, mit dem Bauantrag nach dem 31.12.2022, da gäbe es sogar noch höhere Möglichkeiten für uns. Und da hätte es doch einiges mit sich, was man denn da steuerlich ansetzen kann als Sonderabschreibung, die übrigens 5% beträgt in den ersten 4 Jahren.
Das ist ja wirklich irre. Also 5% ist ja wirklich viel. Was man natürlich zu beachten ist, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten dürfen nicht höher als 5.200 Euro je Quadratmeter Wohnfläche sein. Also das gilt es natürlich zu beachten, dass das da ist. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist, dass es aber auch begrenzt ist auf 4.000 Euro je Quadratmeter. Also habe ich da sonst im Fall der Fälle tatsächlich wieder eine Kürzung und kann doch nur diese 4.000 Euro pro Quadratmeter letztendlich abschreiben.
Ja, das ist die Obergrenze, mehr geht halt nicht, die 4.000 Euro. Den Rest muss ich dann wieder normal abschreiben, mit zum Beispiel der linearen Abschreibung. Aber trotzdem tolle Möglichkeiten, denn man muss sich immer vor Augen führen, die normale Abschreibung kommt ja noch dazu. Ja, die normale Abschreibung habe ich zusätzlich noch. Und so sind das in den ersten 4 Jahren immerhin 20%. Dann gibt es noch normale Abschreibung, zum Beispiel jetzt eben diese 3% noch dazu.
Und beginnen für diese Frist ist der Bauantrag, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das ist der Bauantrag, eine etwas merkwürdige Regelung. Aber damit wir wirklich diese neuen Fördermöglichkeiten bekommen mit 4.000 Euro und begrenzt auf 5.200 pro Quadratmeter, da muss eben der Bauantrag passend sein, nicht der Baubeginn.
Und gibt es vielleicht sonst noch etwas, das schädlich sein könnte im Rahmen dieser Sonderabschreibung, wenn das irgendwie unsere Mandanten da vielleicht sich falsch verhalten könnten?
Ja, man muss wirklich als steuerlicher Berater sehr stark aufpassen. Denn Mandanten, man weiß ja nie, was sie so tun, was sie so vorhaben. Und so denken sich erstmal einige, erst vermiete ich, dann ziehe ich selber ein ins Gebäude. Aber das müssen Sie dem Mandanten unbedingt jetzt klar machen. Denn wenn er das nicht 10 Jahre lang entgeltlich vermietet, hat er den Steuervorteil rückwirkend wieder zurückzuzahlen. Und das kann echt teuer werden, denn obendrauf kommen dann sogar noch die berühmten Nachzahlungszinsen. Würde ich auf keinen Fall riskieren.
Heißt im konkreten Fall, wenn ich 9 Jahre vermiete und dann denke, ich möchte doch eigentlich in das Haus, melde Eigenbedarf an, dann habe ich für 9 Jahre rückwirkend zu zahlen, inklusive Verzinsung im schlimmsten Fall.
Zumindest ja, es wird hier neu abgerechnet, aber dann muss ich wirklich den Steuervorteil an die Finanzbehörde wieder zurückgeben. Ist natürlich nicht unbedingt im Sinne des Erfinders.
Also immer große Vorsicht bei diesem Thema, ja. Wenn letztendlich es kein Großvermieter ist, der sowieso viele andere Objekte zur Auswahl hätte.
Ja, das ist wirklich ein Thema, das muss man im Auge behalten.
Dann haben wir noch über eine andere Abschreibungsmöglichkeit noch gar nicht gesprochen, weil wir sind noch immer nicht am Ende der Möglichkeiten, die wir haben. Wie schaut es dann aus mit einer degressiven Abschreibung bei Gebäuden?
Ja, die degressive Abschreibung gab es mal ganz früher und dann ist sie völlig verschwunden. Degressive Abschreibung von Gebäuden hat man im Steuerrecht überhaupt nicht mehr vornehmen können. Ja, aber dann wollte man ja wieder diese Wohngebäude oder Wohnungen fördern, die neu gebaut oder neu errichtet werden. Und so hat man sich überlegt, dass wieder eine degressive Abschreibung eingeführt wird mit immerhin auch 5% pro Jahr. Das funktioniert aber erst, wenn wieder entsprechend gearbeitet wird. Der Baubeginn, hier ist der Baubeginn maßgeblich, muss dann ab dem 1.10.2023 sein.
Sehr schön. Ich kann aber die Degressive auch kombinieren mit der Sonderabschreibung. Also die ist schon genauso kombinierbar wie mit der linearen.
Die degressive Abschreibung kann man wunderbar kombinieren mit der Mietsonderabschreibung. Das ist natürlich das Allerschönste, was man haben kann. Wenn man beides kombiniert, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, immer eben Wohnungen, die vermietet werden, entgeltlich, dann kann ich sogar in den ersten 4 Jahren, wenn Sie es mal hochrechnen, 10% pro Jahr nehmen. Ja, und ich kann im Anschluss den Restbuchwert weiter mit einbeziehen in die degressive Abschreibung. Das heißt, nach diesen Jahren nebenher kann ich dann wieder weiter mit 5% in fallenden Beträgen, also immer vom Restwert ausgehend, agieren.
Also wenn ich jetzt wirklich einen Mandanten habe, der jetzt wirklich baut, um es einfach nur zu vermieten und dadurch neuen Wohnraum schafft, habe ich ja wirklich einen ziemlich guten Abzug, den ich hier schaffen kann, dadurch, wenn wir hier über 10%-Punkte reden.
Ja, ich finde, da kann man eigentlich schon eine schöne steuerliche Gestaltung sehen. Und ich glaube, der wirklich investieren will, der wirklich neuen Wohnraum gestalten will, das Einzige, was wirklich wie ein Damoklesschwert über einen hängt, sind diese 10 Jahre, die eben wirklich wegen der Mietsonderabschreibung eingehalten werden müssen. Das sollte man auf keinen Fall riskieren, das wäre mir zu teuer an der Stelle. Wer natürlich jetzt noch steuerlich wirklich an ein Gestaltungsmodell denkt, dann würde ich raten, denken Sie mal nach, ob Sie nicht eine neue Wohnung schaffen wollen für Ihr Kind. Ja, das Kind will ja heutzutage vielleicht nicht mehr teuer auswärts wohnen. Man geht ja wieder zurück zu den Eltern. Und so könnte man ja auch den steuerlichen Vorteil abgreifen. Es muss aber auch hier entgeltlich vermietet werden. Man hat aber die Möglichkeit, mit einer verbilligten Miete zum selben Ergebnis zu kommen. Achtung, hier ist aber der Ansatz bei mindestens 66%. Das heißt 66%, dann bin ich in denselben Voraussetzungen, als hätte ich zu 100% entgeltlich vermietet wollen. Das kann man gerne machen, geht auch mit Angehörigen. Wichtig immer, neuer Wohnraum muss geschaffen werden. Und was mir jetzt noch einfällt, da war doch noch was mit dem Urteil Bundesfinanzhof. Ja, der Bundesfinanzhof hat noch eins zum Besten gegeben und das zur Mietsonderabschreibung. Denn diese Mietsonderabschreibung gibt es nur dann, wenn wirklich neuer Wohnraum geschaffen wird. Und da gibt es eine sehr beeinträchtigende Entscheidung für Ersatzneubau. Wenn ich also das Gebäude bisher abreiße und wenn ich dann ein neues Gebäude erwerbe bzw. natürlich baue, dann sagt die Finanzverwaltung, Ja zur degressiven Abschreibung, aber ein klares Nein zur Mietsonderabschreibung. Hier muss wirklich neuer Wohnraum geschaffen werden.
Obwohl ich mir da ja auch die Frage stelle, wenn ich zum Beispiel ein Gebäude neu gebaut habe, was ursprünglich 3 Stockwerke hatte, dass es dann 4 hat und demnach eine neue weitere Wohnung entstanden ist, wenn jedes Stockwerk eine Wohnung hätte, wäre das dann auch schon das ganze Gebäude neu oder müsste ich dann nur die Etage neu bewerten und dürfte da Sonderabschreiben? Das sind so Fragen, die lassen mich nachts nicht schlafen.
Das möchte man natürlich sofort abstellen, das ist ja ganz klar. Eins ist klar, ich muss natürlich immer über den Bestand hinausgehen. Hätte ich also wie in deinem Beispiel diese 3 Wohnungen bisher und ich mache dann noch eine 4. Wohnung obendrauf, dann habe ich bezüglich der 4. Wohnung echtes Sonderabschreibungspotenzial. Das heißt, diese 4. Wohnung kann ich gerne in die Mietsonderabschreibung mit aufnehmen. Übrigens eins noch, was mir noch zum Schluss einfällt. Wir brauchen immer Wohnungen. Es reicht also nicht aus, dass Sie da ein Zimmer vielleicht bauen für den jungen Mann, der einfach immer noch studiert. Ja, Sie brauchen schon eine echte Wohnung. Und für eine echte Wohnung, da zählt das Bewertungsgesetz.
Richtig, und da reden wir, ich meine, von 27 Quadratmeter Minimum. Man braucht auf jeden Fall auch Sanitäreinrichtungen und eine Küche. Also man muss die Gegebenheiten haben, wirklich alles selbstständig in diesem Wohnraum schaffen zu können.
Ja, abgeschlossen, das ist wichtig, abgeschlossen. Und dann passt es aber auch. Die Finanzverwaltung schreibt dann nicht vor, dass das genügend Wohnraum sein muss für 2, 3, 5 Personen. Es reichen also einfach diese Mindestbewertungsgrößen aus.
Ja, dann wird es Zeit, dass wir alle lernen, mit weniger Quadratmetern leben zu können, sodass wir ganz viele neue Wohnungen schaffen können, von der, wo wir jetzt auch gelernt haben, die Sonderabschreibung dafür nutzen zu dürfen. Und mit diesem tollen Gestaltungsbeispiel verabschiede ich mich bei dir, Anita, und bedanke mich sehr für diesen tiefen, aufschlussreichen Talk. Ich habe vieles dazugelernt heute tatsächlich und ich freue mich sehr darauf, Sie und euch alle demnächst wiederzuhören.
Auf geht's zum Vermieten. Bis zum nächsten Mal.
Das war Buchbar. Der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.